Sie sehen hier alles vorbereitet. Es wird jetzt eine kleine Gesprächsrunde geben. Wir wollen nämlich die ILO-Kriterien einem Praxischeck in ausgewählten Supervisionsfeldern unterziehen. Und dazu werden hier gleich auf das Podium 5 Kolleginnen und 5 Kollegen kommen, die ich Ihnen gerade vorstellen möchte. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ihr vorkommt. Das wäre die Inge Eichsteininger. Da kommt sie. Okay, ich frage mal gerade einfach kurz, in welchem Feld Sie arbeiten oder in welchen Feldern und welches Sie sich ausgesucht haben, wo Sie sagen, da könnte ich zum Praxischeck in dem Feld was beitragen.
Naja, es ist ja so, Wolfgang Knopf hat mich ein bisschen auf die Bühne gestupst. Ich habe nicht viele Praxisfelder, über die ich berichten kann. Ich bin eine Novizin, also ein Neuling in der Supervision, weil ich auch erst gerade die Ausbildung gemacht habe. Aber das Praxisfeld, mit dem ich mich befasse und in dem ich schon einige Aufträge eben gehabt habe, ist Flüchtlingshilfe, also professionelle Flüchtlingshilfe. Und über dieses möchte ich heute berichten.
Vielen Dank. So, die nächste Person ist Micky Gruber aus Südtirol. Ja, hallo.
Praxisfelder, also genau. Verschiedene. Ich bin Coach und Supervisorin. Ich werde heute berichten über einen Bereich, wo ich eben Beratung gemacht habe. Und wir werden es dann hören.
Okay, Sie machen es spannend. Okay, danke, bitte. So, die dritte Person ist Irmengard Hegenauer-Schattenhofer aus München, Deutschland.
Also ich arbeite überwiegend als Supervisorin im Non-Profit-Bereich und ich komme aus München. Und da gibt es in der Erzdiözese München und Freising eine sogenannte Liste der Supervisorinnen und Supervisoren. Und da stehe ich auch drauf und ich habe da ganz viele Aufträge, weil ich eine der wenigen bin, die nicht dort angestellt ist.
Okay, also das ist der Bereich Kirche, spezieller katholische Kirche. Die nächste Person, Jean-Paul Munsch aus der Schweiz, der Präsident des BSO. Jean-Paul.
Ich arbeite auch in verschiedenen Feldern und ich kenne mich aber recht gut aus im Bereich Bildung. Und was mich immer wieder erstaunt, ist, dass alle dem zustimmen können, wie wichtig das Bildung ist, aber wie wenig dann eigentlich dafür getan wird.
Okay, danke für das erste Statement. Und last but not least, Roger Romano, ebenfalls aus der Schweiz. Da kommt er.
Ja, ich wurde vor genau 8 Minuten gefragt, ob ich hier aufs Podium kommen möchte.
Dafür stehst du schon auf der Liste.
Ja, und ich arbeite als Organisationsberater, Supervisor und Coach hauptsächlich im Profitbereich und habe mir die Organisation ausgewählt, die ich seit 1,5 Jahren begleite, unterstütze, die sich als Ziel erklärt hat, voll agil zu werden.
Okay, da sind wir gespannt. Gut. So, bevor wir jetzt in die Gesprächsrunde einsteigen, haben wir uns überlegt, dass es wahrscheinlich ganz sinnvoll ist, nochmal ganz kurz einen Hingucker zu geben. Wir sprechen hier über gute Arbeit, was denn damit eigentlich im Groben gemeint ist. Also, gut bezahlte Arbeit laut dem deutschen DGB ist gut bezahlte Arbeit. Danke. Ist gut bezahlte Arbeit. Gute Arbeit ist sichere Arbeit. Das heißt, es gibt dann Kündigungsschutz, die Leiharbeit ist begrenzt und Werkverträge, kurzfristige Arbeitsverträge halten sich in Grenzen. Gute Arbeit ist auch menschengerechte Arbeit, damit ist gemeint, die Arbeitsbelastung ist begrenzt, Familie und Beruf lassen sich vereinbaren und so weiter. Viertens, gute Arbeit bietet auch Möglichkeit zu Aufstieg und Bildung. Dazu müsste ich vielleicht noch sagen, dass das Konzept der guten Arbeit, wie schon kurz angedeutet, in einem gewerkschaftlichen Kontext entstanden ist und orientiert sich am Leitbild der International Labour Organization, ILO, am Konzept von Decent Work. Zur ILO vielleicht noch. Die ILO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und zuständig für die Formulierung und Durchsetzung internationaler Arbeits- und Sozialstandards. So viel mal als Vorrede und wir werden jetzt sozusagen an diesen vier Kriterien entlang das Gespräch führen. Also ich werde jetzt danach fragen, wie die Kolleginnen und Kollegen denn die Arbeit in den Kontexten, in denen sie beschäftigt sind, erleben. Also, wie gerade schon angekündigt, also Sie arbeiten in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Ich hatte Sie im Vorfeld gebeten, sich auf eins zu beschränken für diese Fragerunde, sich eins auszuwählen und möchte Sie gern fragen, wie erleben Sie denn die Arbeit in diesem Feld? Also es gibt zwei Mikrofone hier in der Runde und ich fange einfach mal bei Jean-Paul an. Vielleicht, das wird von dort gesteuert, da müsst ihr gar nichts machen, das macht die Technik.
Gut, was war die Frage nochmal?
Also, Jean-Paul, du hast gesagt, du hast dir das Feld ausgesucht, Bildung, Wissenschaft. Wie erlebst du die Arbeit in diesem Feld? Wird da zum Beispiel gut bezahlt und woran bemisst sich das eigentlich? Was sind da eigentlich die Vergleichsparameter?
Also die Arbeit in meinem Feld, im Feld Bildung ist gut bezahlt. Was wir haben, ist schon einen zunehmenden Druck, einerseits über die zunehmende administrative Belastung. Also das ist nicht nur ein Jammermantra sozusagen, sondern das stimmt wirklich. Und wir haben aber auch einen zunehmenden gesellschaftlichen Druck, der sich sozusagen über die Eltern und die Kinder in die Schulen durchschlägt. Das ist ein Teil meiner Arbeit als Supervisor. Wie können die mit diesem Druck umgehen oder was kann man diesem Druck entgegensetzen, okay, sozusagen als neue Autorität?
Also auf die Arbeitsbelastung kommen wir gleich noch zu sprechen. Okay. Also es hat einen eigenen Punkt sozusagen, da frage ich gleich noch. Im Moment erstmal, also dieses erste Kriterium, ist diese Arbeit, ist es eigentlich gut bezahlte Arbeit? Da sagst du zum Beispiel, ja, die Bezahlung stimmt schon mal.
Die stimmt schon.
Okay, da gehen wir einfach mal weiter.
Also bei Kirchens würde ich auch sagen, die bezahlen halt nach Tarif und insofern kriegen die da eine angemessene Bezahlung. Es ist ein Tendenzbetrieb, das heißt, man muss halt hat bestimmte Kriterien zu erfüllen und hat bestimmte Aussagen zu lassen, so. Zumindest in der Öffentlichkeit.
Okay, das heißt, ein Teil dessen, was auch bezahlt wird, ist, dass man sich in gewisser Weise nach den Regeln
wohl verhält
und genau, anständig verhält.
Wir ahnen,
was das sein könnte bei der katholischen Kirche. Okay. Genau.
Ja, ich wollte eigentlich gar nicht geheimnisvoll sein. Wahrscheinlich war es nur die Aufregung von der Bühne.
Okay.
Ich möchte gerne berichten über eine Begleitung von Polizisten und Polizistinnen und im Einzelcoaching, also in der Einzelberatung. Und wenn ich jetzt auf die Frage antworte, ob das eine gut bezahlte Arbeit ist für die Polizistinnen und Polizisten, muss ich sagen, also dafür zumindest die gefühlte von Seiten der zu Beratenden, ist die Belastung höher als die Bezahlung. So, also ja, objektiv also gesehen ist sie so in der Mitte.
Ja, also das heißt, gefühlt könnte das durchaus mehr sein für das, was da geleistet wird.
Ja.
Ich vermute mal, insbesondere auch an Risiken eingegangen werden
ganz
muss.
Ganz genau.
Mhm. Okay.
Ja, gut. Und das war vielleicht nur noch ergänzend, das waren sowohl Männer wie Frauen und sowohl Deutsche wie Italiener. Und das war eine sehr interessante und sehr vielfältige Situation.
Okay. Und gleichzeitig die Polizei, ich vermute mal, das ist irgendwie wahrscheinlich auch in Südtirol öffentlicher Dienst.
Ja, das ist öffentlicher Dienst. Okay. Also auch da gibt es Tarife.
Okay, gut. Ja. Danke, soweit.
Ja, Frau also, Eichstein. Danke. Also im Flüchtlingsbereich ist es ähnlich wie bei meiner Kollegin. Natürlich gibt es auch da Tarife oder klare Löhne für Sozialarbeiter oder soziale Berufe. Was anders ist, ist, dass eben viele Menschen hier in diesem Bereich auch nur teilweise ausgebildet sind oder so semiprofessionelle Mitarbeiter, würde ich das nennen, und von der Bezahlung her dann auch anders ist. Und im Anbetracht dessen, was die Leute für unsere Gesellschaft leisten im Moment, finde ich die Bezahlung nicht in Ordnung. Also ich finde sie zu gering für das, was die leisten und uns abnehmen auch langfristig als Gesellschaft. Also da müsste ich sagen, es ist vielleicht in Ordnung, aber auch nicht. Also jein. Und die Tendenz in Österreich geht ja eher dahin, dass man Einrichtungen beschneidet, die werden ja von öffentlicher Hand gespeist und dass das eher weniger werden wird, ja, glaube ich.
Ich fand den Vergleichsparameter jetzt gerade interessant, den Sie in einem Halbsatz gesagt haben, dass Sie sagen, das, was die für uns eigentlich gesellschaftlich leisten, also das, daran machen Sie den Wert fest, sagen Sie, ist es eigentlich zu schlecht bezahlt.
Das auf alle Fälle, genau. Und wenn man sich denkt, dass in Österreich Mindestlohn diskutiert wird von 1.500 Euro netto, dann glaube ich, dass die auf alle Fälle zu schlecht bezahlt sind für das, was die leisten.
Okay, gut. Vielen Dank. Herr Romano, Roger.
Das ist eine Organisation im Fintech-Bereich. Da geht es um Finanzen, Digitalisierung. Das ganze Finanzwesen ist ja seit längerem im Umbruch, glaube ich, in ganz Europa. Und wenn ist die Arbeit gut bezahlt, würde ich das noch verstärken. Die ist sehr gut bezahlt und da rede ich nicht nur von monetären Vergütungen, sondern was sonst noch dazu kommt, die man indirekt auch monetär beziffern könnte.
Also so Dienstwagen und sowas.
Dienstwagen, wie aber noch Ausbildungsgutscheine, Sabbaticals nach 5 oder 10 Jahren, das ist ja auch monetär aufrechenbar. Ja.
Und was ist der Vergleichsparameter da? Also man könnte ja sagen, also derjenige, der da in diesem Pool schwimmt, der wird es ja vielleicht für normal halten.
Ja, das ist so.
Okay.
Das ist der Vergleichsparameter. Das ist zum Teil eine eigene Welt, ein Biotop, so mächtig ist, dass die nicht mehr wissen, dass es noch eine andere Bevölkerung gibt, die die Hälfte vielleicht verdient.
Ja.
Und die Anforderungen an die Gehaltssteigerungen noch, na, sagen wir mal, zunehmen. Vorsichtig.
Okay.
Ich rede nicht von Bonis, nicht zu verwechseln mit CEO-Bonis,
das sondern ist nicht dasselbe. Die übliche Bezahlung.
Die übliche Bezahlung, okay. Ja. Auch für Schweizer Verhältnisse hoch ist. Vielleicht nochmal zum Verstärken.
Okay, da denken wir doch gleich an Umsiedlung. Okay. Okay, wir bleiben mal gleich hier, würde ich vorschlagen, und gehen mal zu den nächsten Fragepäckchen. Ich habe ja vorhin gerade die Kriterien für gute Arbeit gesagt, dazu gehörte auch, ob die Arbeit eine sichere Arbeit ist. Also gibt es da Kündigungsschutz, gibt es da gute Verträge, kann man heute schon, was weiß ich, man möchte ein Häuschen bauen und dann muss man 10 Jahres Kreditvertrag abschließen, weiß man, dass man den dann auch 10 Jahre lang bedienen kann. Also wie sicher ist die Arbeit? Gibt es Leiharbeit oder gibt es begrenzte Arbeit, gibt es Werkverträge? Und ich mache es jetzt mal andersrum, Sie haben gerade das Mikrofon in der Hand.
Nein, ist nicht mehr sicher. In der herkömmlichen Form, wie die Details da stehen, unbefristete Verträge, keine Leiharbeit. ist eine andere Form von Sicherheit. Agile Unternehmen leben ja dadurch, dass sie schnell auf etwas reagieren können. Nichts ist für ewig. Somit kann auch die Arbeitsbeziehung nicht für ewig sein. Aber es gibt eine andere Sicherheit. Das ist der Groove, der entsteht. Es ist dabei sein, dazugehören. Das ist eine neue Kategorie. Aber die klassische Sicherheit entfällt und wird dort zum Problem, in meiner Beobachtung, wo Leute nicht den Anforderungen der neuen verlangten Agilität gerecht werden.
Okay, da könnte ich
das dazu passt, kommt ja. Noch vielleicht schweizerisches Spezialrecht. Die Schweiz kennt sozusagen keinen Kündigungsschutz, auch nicht mehr für Beamte. Das ist noch was Spezielleres. Darum nicht ganz zu vergleichen mit Österreich und Deutschland.
Okay, ich schließe mal gleich eine weitere Frage an. Die scheint mir auch wirklich ganz gut zu passen hier. Welche Eindrücke hast du denn von den Arbeitsbelastungen dort? Also wenn man da im Groove ist, also was weiß ich, gibt es da noch Zeit, irgendwie abends die Kinder ins Bett zu bringen? Oder muss das dann, ich weiß nicht, wie die Geschlechterverteilung ist, also und die Rollenverteilung?
Geschlechterverteilung im Unternehmen sind 80% Männer.
Okay, also das heißt, abends bringen die Frauen die Kinder ins Bett, weil die Männer im Groove sind, oder?
Diese Organisation hat sich verpflichtet, so weit wie möglich agil zu werden.
Heißt?
Und Agilität heißt auch, ich bestimme, wenn es der Auftrag die Arbeit zulässt, wo ich arbeite, wie ich arbeite, wann ich arbeite. Dadurch gibt es eine größere individuelle Freiheit, aber nicht alle können gleich gut damit umgehen. Und es gibt immer wieder Reibungsverluste, weil es gibt ja diesen Teamgedanken, man macht alles im Team, es gibt die Einzelverantwortung nicht mehr so stark, das ist ein bisschen Theorie. Und die Reibungsverluste entstehen dort drin, wenn verschiedene Erwartungen und Anforderungen aufeinandertreffen, wie zum Beispiel, wenn ein junger Vater, der sagt, ich möchte einen Tag zu Hause bleiben am Montag, aber Montagmorgen ist die Projektsitzung. Dann gibt es da Reibung.
Genau.
Das wird als Belastung wahrgenommen.
Und da er persönlich über seine Arbeitszeit entscheiden kann, ist es auch nicht mehr die Firma, die sagt, du musst da aber kommen, sondern er muss selber sagen, ich muss bei meiner Familie sein.
Es gibt
und
keinen,
trägt selbst die Verantwortung dafür.
Es gibt keinen Chef mehr, der ihm sagt, du musst morgens um 8 da sein. Aber es gibt ja diesen Ruf, ich will ja teilhaben an diesem Vorhaben, an dieser Arbeit. Ich will meinen Beitrag leisten. Könnte es eher zum inneren Konflikt kommen. Aber es gibt keine äußere Steuerung mehr.
Okay, also ich bin fast geneigt, dabei zu bleiben und noch ein bisschen nachzubohren, weil, also jetzt gibt es den Groove im Unternehmen, aber gibt es noch so ein kleines Unternehmen auch zu Hause, die wollen auch einen Groove. Ja. Wie geht das denn zusammen?
Das geht eben nicht immer gleich gut zusammen. Das ist diese Spannungsfelder, die im besten Fall immer diskutiert werden müssen und auch agil behandelt werden müssten. Mal so, mal so. Ist ungelöst, wenn ich da mal ehrlich sein darf.
Okay. Gut, also wir machen ja einen kleinen Praxischeck und wir hören schon gerade, wie das in einem ganz modernen, agilen, gut bezahlenden Unternehmen sich darstellt.
Und vielleicht zu den Arbeitszeiten, nur als Beispiel, wir hatten mal am Samstagabend um 22.30 Uhr bei jemandem zu Hause zu 8, weil wir keinen anderen Termin gefunden haben, ein Konzept gemeinsam gemacht, das wir am Montag vorgestellt haben. Einfach, da gibt es dann halt diese Grenze, die fließt. Es gibt nicht mehr Arbeit und Freizeit. Ob das gut ist oder nicht, es waren alle freiwillig gekommen. Es gab keinen Druck von außen, aber es gab eine innere, ich muss da dabei sein. Also eben nicht alles Gold, was glänzt.
Okay, also ich bin auch Gruppendynamiker, man könnte auch von einem gewissen Gruppendruck sprechen.
Okay. Nicht gewissen, der ist
also, da. Also der ist da. Okay, vielen Dank, Frau Eichsteininger. Wenn du mal weitergibst. Okay, danke. Also nochmal die Fragen, also das Publikum sieht die Fragen auch. Erleben Sie die Arbeit in dem Feld, in dem Sie beratend tätig sind, eigentlich als sicher? Und welche Eindrücke haben Sie zu den Arbeitsbelastungen? Also wie ist die Arbeit, wie ist die Sicherheit für das Personal, das Sie da beraten und wie ist das mit den Arbeitsbelastungen?
Also das ist jetzt ein ganz anderes Feld als vom Kollegen. Der Arbeitsgegenstand ist der Mensch, also das kann man dann nicht Samstagabend um 22.30 Uhr erledigen. Es gibt schon klare Dienstzeiten, also von dem her Sicherheit. Die Verträge sind auch in Ordnung, teilweise befristet. Also
sind befristet oder?
Teilweise befristet. Also das hat sich, die sind jetzt auch zum Teil ausgelaufen. Also es war 2015, wo viele Menschen gekommen sind, gab es natürlich einen großen Bedarf an Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Da wurden eben dann auch diese weniger qualifizierten Menschen eingestellt mit befristeten Verträgen, was jetzt zum Teil ausläuft. Die Arbeitsbedingungen sind insofern, die Arbeitsplätze sind nicht so sicher, weil ja Teams wieder zusammenfallen, weil häufig Menschen wechseln. Also es ist eine hohe Fluktuation und auch Einrichtungen wieder geschlossen werden. Und insofern ist eigentlich die Sicherheit auch wieder nicht so gegeben.
Ja, da würde ich gerne nachfragen, gibt es denn, also manchmal laufen ja Verträge aus, weil dann halt das Thema um ist, aber man weiß, ich kriege schon einen Anschlussvertrag, das ist relativ sicher.
Ja,
gibt's das oder
organisationsintern vielleicht, genau, bei den größeren Einrichtungen wie Caritas in Österreich oder Diakonie kann das schon sein, aber muss eben nicht sein.
Okay, aber jetzt rein formal juristisch die Verträge begrenzt und man weiß nicht, ob man am Ende weiter beschäftigt wird?
Nein, es ist nicht sicher.
Okay. Und wie ist das mit den Arbeitsbelastungen in der Arbeit?
Also die sind sehr hoch, also das erfährt man dann in der Supervision und das ist physisch wie psychisch ist die Arbeitsbelastung hoch, also beide Dinge, also sogar auch körperlich, also das ist auch so, dass die Arbeit manchmal gefährlich ist, wenn die Leute alleine Nachtdienst machen, also das Aggressionspotenzial, Konfliktpotenzial ist hoch, da gibt es viele Vorfälle, Gewaltübergriffe. Das ist das eine. Also es ist auch so, dass Mitarbeiter dünner werden, dicker werden. Also das ist wirklich physisch zu sehen, was sich da verändert. Am Blick, an der Atmung, alles Mögliche. Und die psychische Belastung ist hoch. Also das geht eh bis zum Burnout, dass die Leute einfach nicht mehr können oder auch entscheiden, ich will in diesem Arbeitsbereich nicht mehr sein, das packe ich nicht.
Ja, und die Verbindung, also die Vereinbarkeit von Privatleben und dieser Art von Berufstätigkeit? Wie schätzen Sie das ein?
Also natürlich gibt es Nachtdienste, Wochenenddienste, wenn das eben Häuser sind, wo zum Beispiel UMF, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben, dann ist das so. In anderen Häusern gibt es normale Tagdienste von 7 bis 5 oder 8 bis 5. Also da ist das sicher gut vereinbar. Wo ich eher das Problem sehe, ist auch diese menschliche Betroffenheit oder oft auch persönliche Betroffenheit, weil ja die Menschen, die da arbeiten, oft selber Migrationshintergrund haben oder eigentlich fast jeder in irgendeiner Weise Migrationshintergrund hat, in Klammer, und die das sehr oft auch mit nach Hause nehmen und die Arbeit sich sehr entgrenzt.
Also das heißt, die Arbeit ist sehr belastend, sowohl psychisch als auch sozial, als auch körperlich, haben Sie ja gesagt. Auch von den Arbeitszeiten her habe ich auch vernommen.
Ja, zum Teil natürlich, ja.
Und auch, weil es den Anspruch in sich trägt, sozusagen auch die eigene Geschichte, möglicherweise eigene Vorgeschichte reflektiert zu halten oder zu reflektieren oder irgendwie in Abgrenzung auch zu bringen zu dem, was man da arbeitet.
Genau, also da gibt es schon sowas wie Helfersyndrome oder Überidentifizierung, schlechte Abgrenzung.
Gut, aber dafür gibt es ja Sie dann auch als Supervisorin.
Ja, wenn da Zeit bleibt dafür, weil es gibt auch so viele andere Themen, die da abgehandelt werden von Teamregeln, dass die, die Reflexion der eigentlichen Arbeit oft zu kurz kommt. Weil es oft einfach auch, also gerade am Anfang war es so prekär, dass oft ja fast eine Teambesprechung hat sein müssen, weil so wenig Ressourcen da waren.
Das heißt, das ist schon nochmal ein weiterer Hinweis darauf, dass die Arbeitslast enorm hoch ist, sodass nicht mal das, wo man denkt, da muss man unbedingt drüber sprechen, wirklich besprochen werden kann.
Genau.
Danke.
Eine hohe Gleichzeitigkeit.
Ja, okay, danke. Miki Gruber und die Polizei.
Mit der Polizei.
Ja, also wie ist es dort? Also sind die Arbeitsplätze dort sicher? Und wie ist es eigentlich mit der Arbeitsbelastung? Da klang vorhin schon ein bisschen was an.
Also von den Verträgen her ist der Arbeitsplatz sicher. Der Kündigungsschutz ist ja in Italien generell sehr wichtig. Es ist ja so, dass man in Italien nicht einfach nur jemanden entlassen kann, weil es halt nicht mehr passt, sondern das ist sehr, sehr geschützt.
Ich vermute mal, dass Polizei auch Beamtenstatus hat.
Ja,
hat also Staatsbedienstete.
Ja, deshalb, also aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist die Arbeit sicher, die Verträge sind auch sicher.
Ja.
Die Arbeitszeiten sind in Turnussen eingeplant. Das heißt, die arbeiten am Stück 7 Stunden Wobei der Turnus kann beginnen um 4 Uhr morgens und geht dann halt bis weitere 7 Stunden.
Das Stress, also Schichtarbeit.
Das ist so wie Schichtarbeit, ja. Und der Stress oft für die Leute ist, wie kann ich das, also in Absprache mit den Kollegen, beziehungsweise sie können nicht viel selbst entscheiden. Okay. Es wird ihnen schon von oben vorgeschrieben.
Also eine strenge Hierarchie.
Ist eine extrem strenge Hierarchie und es ist eine militärische Organisation. Das heißt, ja, da ist schon wieder ganz viel. Noch dahinter als Belastung kommt her, dass viele sagen, ich muss einfach mich gewissen Dingen unterwerfen, ja, auch wenn ich nicht mag. Also gerade jetzt in Strafen verteilen und vergeben oder wie auch immer, das empfinden sehr, sehr viele als sehr belastend. Mhm. Dazu ist noch zu sagen, dass immer in Italien, ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland, Österreich und so ist, Polizei und ähnliche Berufe oder Arzt und im Gesundheitsbereich gelten als belastende Berufe und die Leute gehen dann in der Regel auch sehr viel früher in die Pension, also okay, in den, wie sagt man, Rente?
In Rente, okay, ja. Oder in Pension, bei Beamten ist es Pension,
in der genau. Pension, okay. Die gehen früher in Rente, ja, so viel.
Und ja. Ja, okay. Also Sie haben ein bisschen geschildert gerade, also dass nicht nur sozusagen die konkrete Arbeit belastend ist, sondern auch die Arbeitsorganisation, zum Beispiel diese militärische Befehlsstruktur.
Ja, wobei die Arbeit selbst ist natürlich schon auch sehr belastend.
Ja, ich vermute mal, also da man ja als Polizist wahrscheinlich nicht weiß, was als nächstes kommt, wird es auch ein Teil der Belastung sein, immer in Hab-Acht-Stellung zu sein, was denn wohl als nächstes möglicherweise passiert, genau, und zu regeln ist. Und das muss, genau, ja bestimmten gesetzlichen Vorgaben folgen. Also ganz kann man, genau, ja auch nicht irgendwie einfach frei entscheiden.
Nein, eben, dieses nicht frei entscheiden können, ja, und dieses auch nicht mitgestalten können, das ist, glaube ich, ein Punkt, der mit Sicherheit, also so habe ich es dann im Coaching erlebt, das ist halt eben so, ja, aber ich merke, das ist für die Leute, für die Menschen, die darin agieren, einfach etwas, was ganz fehlt. Wir haben ja gehört, gute Arbeit, ja, ist ja unter anderem, wo man mitgestalten, wo man mitentwickeln kann. Ja. In diesem Beruf kann man eigentlich
gar nichts entwickeln.
Mitentwickeln.
Ja. Sondern man muss bestimmten Vorgaben folgen. Genau. Was eine ganz eigene Belastung darstellt.
Wie das Sie stellt sagen. Effektiv eine, okay, nicht mal bewusst, aber wenn es dann im Coaching kommt, dann schon raus.
Okay.
Also ich kann da eigentlich nichts machen.
Da schlage ich mal den Bogen zu der Frage vorhin und Sie haben ja auch gesagt, dafür ist es eigentlich unterbezahlt.
Und dafür ist es unterbezahlt, ja.
Okay, danke soweit. Irmgard, die katholische Kirche, Erzdiözese München, München-Freising.
Also, was die Sicherheit des Arbeitsplatzes angeht, würde ich sagen, das ist sehr sicher. Also da gibt es gibt einzelne Ausnahmen, die irgendwie aufgrund von Umstrukturierungen und auch in unschöner Art und Weise quasi so an den Rand gedrängt wurden, dass sie dann von sich aus gegangen sind. Aber grundsätzlich ist, wenn man die Probezeit besteht, nachher geht man da eigentlich auch in Rente. Und das hat aber auch diesen Aspekt, dass ich in Supervisionen immer wieder zu hören kriege, ich kann nichts anders. Also die haben die Alternative, wenn sie nicht mehr im pastoralen Dienst sein wollen, in die Schule zu gehen als Religionslehrer. Das wollen ganz viele nicht. Alles nur keine Schule oder dass sie Trauerredner machen. Die sagen irgendwie, was anderes kann ich nicht. Also die Diplom-Theologen, Theologinnen, und die nicht irgendwie rechtzeitig schauen, dass sie vielleicht sich zur Supervisorin oder zum Supervisor noch ausbilden lassen und sich dann freiberufliches Standbein entwickeln. Die sind fast wie gefangen.
Ja.
Und auch, das betrifft natürlich gerade Priester besonders, aber das hat also diese beiden Seiten.
Ja, okay, das heißt, eine hohe Sicherheit wird erkauft durch, ja, vielleicht ein bisschen goldener Käfig.
Genau.
Es ist auch gut bezahlt.
Durch Käfig, ob der jetzt golden ist, möchte ich dahingestellt.
Okay, so gut ist die Bezahlung dann am Ende auch nicht. Okay.
Genau.
Gut.
Und was die Arbeitsbelastung angeht, da gibt es schon Unterschiede, die aber auch wieder miteinander aufeinander wirken. Also bei den Priestern, bei den Geweihten, Da würde ich sagen, ist die Arbeitsbelastung auch aufgrund, dass die Zahlen einfach zurückgehen, wird immer höher, die Seelsorgeeinheiten werden immer größer. Es gibt nicht so viele richtig kompetente Führungskräfte unter den Priestern, sodass auch welche eingesetzt werden, die dann richtig verheizt werden. Und es wird ja erwartet, dass ein Pfarrer arbeitet 60 bis 70 Stunden, das ist normal. Das führt tatsächlich dazu, dass in dieser Berufsgruppe die verlernen, was Privatleben heißt und wie das gehen kann. Und nicht umsonst gibt es da Burnout, Alkohol und andere Dinge.
Das heißt, die Belastung und das Erleben möglicherweise auch von eigener Inkompetenz, weil man einfach diesen riesen Seelsorgebezirk gar nicht mehr managen kann und gar nicht alles schaffen kann, was einem aufgebürdet wird, ist die Belastung enorm groß und wird offensichtlich auch genommen.
Ja, und genau das ist oft das Problem, dass die dann überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu schauen, was muss ich jetzt wirklich machen? Ja. Oder was lassen wir auch? Also was geht einfach nicht mehr?
So. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Beratungsprozessen, also in Supervisionsprozessen, ein wichtiges Thema ist.
Ja, und da ist aber auch das nicht zu schaffen. Die Scham ist sehr groß, sodass dass da schon viele sich dieser Möglichkeit, die das sehr gefördert wird, der Supervision gar nicht, die nutzen. Oder zum Beispiel, gab einmal ein Angebot, dass so eine Priestergruppe gibt, weil man sich gesagt hat, die haben alle die gleiche Situation und da ist vielleicht noch ein bisschen geschützter. Und auch das wird nicht wahrgenommen. Also die Scham, was nicht zu schaffen, ist da sehr hoch, weil ein Priester schafft alles, der hat ja schließlich eine Weihe. Ja. Also, und auf der anderen Seite wirkt es natürlich auch auf die Laien, die da mitarbeiten, weil die dann große Probleme haben, dann zu sagen, und ich gehe jetzt heim. Ja. Und was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht, ist bei den Laien schon auch, es heißt, pastorale Arbeit heißt oft Abendtermine. Und die müssen ganz mühsam lernen, dass auch wenn andere sagen, ich stelle 4 Abende in der Woche, dass sie sagen, nein, ich mache nur 2. Also dass die quasi sich abgrenzen und da in die Auseinandersetzung oder die Auseinandersetzung nicht scheuen oder Vorgesetzte haben, die sagen, du gehst jetzt heim. Also das ist richtig, das so eine Wechselwirkung, die nicht nur leicht ist. Und dann gibt es noch was ich finde, was oft schwierig ist. Es gibt einerseits einen großen Freiraum, eigene Ideen umzusetzen, gerade in der Gemeindearbeit. Und das schwappt aber manchmal in die Richtung Beliebigkeit. Also du kannst machen, was du willst. Kann auch heißen, es ist mir wurscht, was du machst. Und das, finde ich, kann auch zur Belastung werden, weil es eine schwache bis nicht vorhandene Feedback-Kultur gibt. Also auch, wofür kriege ich Anerkennung? Ist es nur, wenn ich sehe, da nehmen 5 Leute dran teil oder 50? Oder gibt es auch da eine Anerkennungskultur? Weil das ist, man hat keinen fertigen Tisch, wenn man heimgeht.
Ja, das ist irre.
Man sieht nicht, was man gemacht hat. Und das, finde ich, ist schon auch oft belastend.
Also sehr hohe Anforderungen und gleichzeitig wird das konterkariert, so als sei es fast egal, was man konkret tut. Genau. Das stelle ich mir als spezielle Belastung zusätzlich vor.
Genau. Ja.
Jean-Paul, du hast vorhin schon fast begonnen und losgelegt.
Ja,
schon,
du stoppst mich wieder.
Was zu den Arbeitsbelastungen zu sagen im Bildungsbereich?
Genau, also ich kann zur Sicherheit vielleicht noch was sagen. Also dass die Berufe im Bildungssystem sind sicher. Was jetzt in der Schweiz, wo wir ja kein Beamtentum kennen bei den Lehrern, jetzt in neuer Zeit hinzugekommen ist, dass es sozusagen eine Volatilität gibt, dass also ein Lehrer nicht sicher sein kann, dass er die, sag jetzt mal, 80%, die er in einem Jahr gearbeitet hat, dass er die nächstes Jahr auch noch arbeiten kann. Und das ist natürlich eine Belastung und ein Druck, und den ich auch in meiner Arbeit merke, aber so ist es, oder? Also ich finde das ja auch nicht gut, aber das ist eine Art Flexibilisierung. Da gibt es verschiedene Ursachen natürlich, aber wie gehen die damit um, dass sie im Grunde über ein halbes Jahr hinweg nicht wissen, in dieser Ungewissheit leben müssen, kriege ich mein Geld nächstes Jahr wieder rein oder nicht? Also das ist ein neues Phänomen und eben, das ist eine Belastung, die ich sehe. Dann gibt es natürlich die klassischen sozusagen Belastungen, verhaltensauffällige Schüler. Da kann ich gut anschließen, also an die Thematik von vorhin, dass wir in den Schulen natürlich mit traumatisierten, verwahrlosten Kindern zu tun haben. Wie gehen wir damit um? Was das für ein, auch arbeitsmäßig, das wissen nur sehr wenige Leute, die das selber kennen, auch für eine Führung an Arbeitsaufwand bedeutet, einen Schüler zu begleiten, die ganzen Unterstützungssysteme aufzubauen, das ist enorm. Und wir reden da von Führungskräften, in der Wirtschaft würde man von Top-Management sprechen, mit Führungsspannbreiten von 50 bis 60 Leuten. Und wenn ich dann nur in jeder zweiten Klasse jemanden habe, den ich besonders beachten muss und zusätzlich arbeite, können Sie sich vorstellen, was das für einen Arbeitsaufwand bedeutet.
Also stellt hohe Anforderungen daran, sich wirklich auch abgrenzen zu können und irgendwann sagen zu können, bis hierher kann ich leisten und das ist jetzt eine Stelle, das kann ich nicht mehr leisten.
Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, die wollen einen guten Job machen. Sie sind... Ja, Abgrenzung ja, aber der Schüler steht morgen wieder in der Klasse.
Ja. Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal so die Runde nochmal so nachverfolge, ich habe die ganze Zeit den Eindruck gehabt, die wollen alle einen guten Job machen. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben noch 5 Minuten Zeit und ich habe noch ganz viele Fragen. Jetzt werden Sie gleich mal sehen, was wir alles an Fragen nicht beantwortet kriegen. Also, zum Beispiel... Wie sieht es mit Möglichkeiten zu Aufstieg und Weiterbildung aus? Das überschlagen wir. Über die Widersprüche und Widersprüchliches ist schon einiges gesagt worden. Oh, der Martin hat mir gerade gesagt, ich dürfte 10 Minuten länger machen. Das ist gut. Prima. So, dann gibt es, also das überschlage ich trotzdem, weil wir haben noch weitere spannende Fragen. Nämlich zum Beispiel, dann nehme ich diese Frage, die hätte ich sonst auch überschlagen. Nämlich, ich würde gerne mal fragen, also Sie haben ja bestimmte und ihr habt bestimmte Einschätzungen ja auch gerade schon gesagt. Denken Sie oder denkt ihr, dass eure Supervisantinnen, Supervisanten, Coaches oder Auftraggeber oder Kunden, wie auch immer man sie jetzt nennen will, also die Empfänger der Dienstleistung und die Auftraggeber für die Dienstleistung, teilen die eigentlich die Einschätzungen? Würden die Einschätzung teilen? Wenn die jetzt hier säßen, würden die sagen, ja, sehe ich genauso? Jean-Paul? Ja. Okay. Mhm. Schnell beantwortet.
50-50.
Warum 50-50?
Weil es, glaube ich, auch Leute gibt, die sich selber breiter orientieren und zum Beispiel eben andere Möglichkeiten frühzeitig ausloten und die gut auf sich achten können, die ein gutes Selbstfürsorge haben und die sehen das sicher nicht so schlimm.
Okay, danke.
Ja, die Polizistinnen und Polizisten würden mir sicher recht geben. Der Auftraggeber, also der oberste Kommandant, ja, würde sagen, nein, so schlimm ist es nicht.
Also okay, ich meine, der ist ja auch jemand in der Befehlskette, aber er darf schon ein bisschen mehr sagen als seine Polizisten wahrscheinlich.
Okay. Eindeutig viel mehr.
Frau Eichsteininger?
Ja, also ich tue mich schwer, das zu beantworten, weil ich habe wenig Zugang zu den Auftraggebern, weil die oft nicht vorhanden sind oder die Leitung gerade wechselt oder erkrankt ist. Also das ist das eine. Aber ich vermute jetzt mal, ja, die sehen die Belastung, weil sie sie ja selber auch trifft. Das geht ja durch alle Hierarchien. Beim Kundensystem mache ich ein Fragezeichen, weil ich glaube, die geflohenen Menschen sind eigentlich keine Klienten. Also die verlangen, die haben keinen Auftrag an uns. Also das ist anders wie in anderen Bereichen. Also auch ein Fragezeichen.
Okay, danke.
Wenn ich nicht den Auftraggeber als Person anschaue, sondern das auftraggebende Gremium, was die Geschäftsleitung ist, bin ich äußerst ambivalent. Da gibt es Leute, die können das gut für sich handeln. Und da fallen mir 2 Personen ein, die genau das Gegenteil davon machen, was sie predigen. Richtige rauchende Onkologen sind. Ambivalent ist die Antwort.
Okay, danke. So, und jetzt gibt es eine Frage, auf die möchte ich gar nicht verzichten, nämlich ob sie eigentlich selber denken, dass sie eine gute Arbeit haben oder dass ihr eine gute Arbeit habt. Also, ihr seid ja auch arbeitende Menschen und jetzt, wenn man die Kriterien mal auf euch anwendet oder wenn ihr die auf euch selber anwendet, denkt ihr eigentlich, dass ihr eine gute Arbeit habt? Also, gut bezahlt, sicher, was gab es noch? Wie ist es mit den Arbeitsbelastungen? Halten die sich im Rahmen? Sind die gut steuerbar? Und dann gab es noch das vierte, wie sieht es denn mit Karriere- und Bildungschancen aus? Wie schätzt ihr eure Arbeit als Beraterinnen und Berater denn selber ein? Wer mag beginnen? Micky Gruber.
Also, gut bezahlte Arbeit hängt von den Verhandlungen ab und natürlich vom Auftraggeber, denn alles, was öffentliche Hand ist, die haben ihre Tarife. Mhm. Und gerade in Südtirol ist es ja, das ist auch sehr, sehr, schwankt sehr. Unser Berufsverband, eines der Ziele ist ja auch der, dass wir ein bisschen dafür kämpfen, unter Anführungsstrichen, dass wir nicht auf Dumping-Geschichten eingehen und dass wir von Verbandsebene aus einfach auch eine Empfehlung haben und sich unsere Mitglieder auch damit identifizieren. Also, dass wir nicht unterm Tarif arbeiten, denn es gibt viele, die arbeiten unterm Tarif.
Also, da gibt es Kollegen, die machen die Honorare kaputt.
Ja.
Gibt's. Und wie sieht es aus mit Sicherheit und Belastung? Also mit Arbeitsbelastung und dem Gefühl und oder der faktischen Sicherheit? Was ja auch Gegenstand guter Arbeit wäre, Kriterien guter Arbeit wäre?
Irgendwie habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Also ich habe kein Gefühl der Unsicherheit. Okay. Also ich denke, die Arbeit können wir zumeist unter sicheren Umständen leisten. Die Belastung ist ein bisschen eine Frage auch da, wie geht man damit um? Mhm. Also okay. Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man selbstständig ist, da steigt man so viel auf, wie man halt eben gerade will.
Ja. Okay, da haben wir ja gehört, also da kann man Lehrsupervisorin werden, Verbandsfunktionär und den Umsatz steigern, würde ich jetzt hinzufügen.
Genau, ich bin jetzt schon auf einem Level. Wenn man innerhalb eines Unternehmens dann als Beraterin noch aufsteigen möchte, muss man sich was überlegen.
Ja. Wobei, wenn man das als Aufstieg bezeichnet, wie man beraten darf, da ist man ja, wenn man für bestimmte Ebenen im Unternehmen, und ich glaube, das ist jetzt unabhängig davon, ob es ein soziales oder ein Wirtschaftsunternehmen ist, möglicherweise für andere Ebenen dann auch nicht mehr nutzbar.
Genau.
Okay. Mhm. Wer mag weiter? Irmengard? Also, wie schaut es für dich selber aus? Also, denkst du, dass du eine gute Arbeit hast? Ist sie gut bezahlt?
Ja, also absolut.
Ist sie sicher? Wie ist die Arbeitsbelastung?
Ja, ich finde, ich habe ziemlich luxuriöse Bedingungen. Und was das Verdienen angeht, habe ich zum Beispiel den Luxus, dass ich schlecht bezahlte Sachen, die ich aber total wichtig finde, mir leisten kann, weil ich woanders gut bezahlt werde. Und das ist, finde ich, ein richtiger Luxus. Und ich meine damit nicht, dass irgendwelche Organisationen knickrig sind, sondern dass es auch Bereiche gibt, wo einfach tatsächlich kein bis wenig Geld vorhanden ist. Und das kann ich mir leisten, dass ich sage, gut, ich mache mit euch auch was. Das finde ich schon einen richtigen Luxus. Und was die Sicherheit angeht, ist mir gerade eingefallen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Also ich habe das Gefühl, meine Situation ist sehr sicher und das finde ich auch sehr angenehm. Und was die Arbeitsbelastung geht, das ist alles selber gestrickt. Wenn es mir zu viel wird, habe ich es selber verbockt.
Ist manchmal und aber auch schade, wenn man keinen Chef hat oder keine Chefin, wo man sagen kann, ja, stimmt. Der drückt mich so. Also
na, was mich tatsächlich beschäftigt, das darf man gar nicht laut sagen, ich beneide manchmal Leute, die angestellt sind, weil die wissen, am 31. Juli 2019 gehe ich in Rente und ich muss mir das selber machen und das kann ich nicht so wahnsinnig gut. Also da irgendwie, aber ich will von meinem Leben nach der Arbeit auch noch was haben. Also da bin ich gerade schwer damit beschäftigt.
Okay, aber ich höre, eigentlich sagst du, ich habe schon sehr gute Arbeitsbedingungen.
Ja, total.
Okay. Jean-Paul.
Ja, dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Ich erlebe meine Arbeit als sehr privilegiert, also als großes Privileg, so arbeiten zu dürfen, so arbeiten zu können. Ja, was kann ich noch sagen? Also das ist ein großes Glück und Geschenk.
Ich weiß gar nicht, ob ich begeistert oder erstaunt sein soll. Ich bin natürlich begeistert einerseits, andererseits erstaunt, weil natürlich die Arbeitsbedingungen so sind, also man hat irgendwie, wenn man selbstständig ist, weiß ich, bist du selbstständig?
Zur Hälfte.
Zur Hälfte selbstständig. Du bist selbstständig. Micky Gruber, selbstständig. Hier komme ich gleich noch hin. Also wenn man selbstständig ist, hat man ja immer begrenzte Beratungsaufträge. Man muss das Honorar selber aushandeln. Man ist selber zuständig, wie viel man nimmt und wann man arbeitet und wie man sortiert. Und ihr sagt eigentlich alle drei, wir haben sehr gute Arbeit. Das heißt, ihr habt ein gutes Selbstmanagement.
Bei mir ist noch die spezielle Situation, dass ich ein halbes Einkommen habe als Berater, im schulischen Feld, wo ich angestellt bin als schulischer Berater, wo ich Führungscoachings, Schulentwicklungsprozesse, Teamentwicklungsprozesse.
Okay, das heißt, es gibt so einen sicheren Hintergrund
mit der halben Stelle. Es gibt einen sicheren Hintergrund und die andere Hälfte kann ich selber bespielen.
Das okay, und die dritte Hälfte bist du BSO-Präsident.
So ist es.
Okay. Micky Gruber will noch einmal und dann frage ich Sie beiden auch.
Ja, ganz, ganz kurz ergänzen. Also es ist ja nicht so, dass die Aufträge nur so rein, also dass sie mich bedrängen, ja. Unbedingt und so. Also von diesem Gesichtspunkt aus ist die Sicherheit relativ natürlich, denn der Arbeitsumfang hängt davon ab, wie viel ich mich darum auch kümmere. Und eben, muss man davon leben oder kann man auch von was anderem leben? Das sind dann die Grundfragen.
Okay. Danke.
Ja, also ich muss das ein bisschen ernüchternder darstellen. Ich muss davon leben, also ich habe keine Erbschaft. Also das war jetzt ein Scherz. Ich bin zum Teil selbstständig als Therapeutin und auch angestellt und eben dann noch beginnend als Supervisorin und daneben auch noch eben unbezahlte Versorgungsarbeit für die Familie. Also ich finde meine Arbeit prinzipiell in allen Bereichen sehr gut, aber die Vielfachbelastung ist anstrengend und sehr fordernd und oft schwer vereinbar. Also das muss ich so sagen. Und es ist auch so, dass die Aufträge mal mehr flattern, mal weniger. Also diese Dosierung, die ich zwar selber natürlich auch von meinem Beruf her gut kann, ist mir nicht immer möglich. Also das macht es oft schwer und geht oft sehr an die Substanz, muss ich sagen. Dann auch in der Selbstständigkeit in Österreich, ich bin nicht ausfallsversichert oder auch nicht versicherbar. Das macht es auch, finde ich, prekär. Insofern habe ich deshalb auch eine Anstellung, um auch die Familie zu versorgen und bin da auch wieder Kennzahlen und Zielen ausgesetzt. Also das bleibt mir auch dort nicht erspart.
Ja.
Also das hört in weiten Strecken gute Arbeit mit Abstrichen.
Ja, genau. Einfach weil der Druck groß ist und die Belastung auch groß ist.
Ja, aber es ist eine sehr sinnstiftende Arbeit. Ich habe eine große Freude, ich mache die Arbeit gerne. Es ist auch eine wertgeschätzte Arbeit und das macht das viel wett, ja.
Okay. Ja, also daran sieht man ja, dass ein Teil dessen, was man daraus zieht, eben auch Sinn ist, sagen Sie. Das wurde so deutlich pointiert noch gar nicht gesagt. Ich meine, es klingt überall mit, aber Sie haben es gerade nochmal auf den Punkt gebracht. Okay, Roger.
Bis vor 2 Jahren hätte ich die Antwort klar geben können, nein. Und vor allem der Faktor der Selbstausbeutung war sehr hoch, weil ich war 16 Jahre lang Partner eines Beratungsunternehmens, das 11 Leute zu füttern hatte. Und da hieß die Hauptaufgabe der Partner Akquise. Kolleginnen und Kollegen können das vielleicht mitfühlen. Vor 2 Jahren haben wir verkauft, glücklich verkauft und ich fühle mich absolut frei. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Das mit vollem Bauch lässt sich gut über Hunger reden. Nicht so, dass wir so viel Geld gekriegt haben, dass wir keine Existenzthemen mehr hätten. Aber seit 2 Jahren kann ich sagen, fast alles wird erfüllt, bis auf Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wenn man selbstständig unterwegs ist, eine Sicherheit gibt, dass man in 1-2 Jahren noch gleich viele Aufträge hat. Ich finde, das ist eine Illusion. Und ich finde das Schönste, was Sie gesagt haben, die Sinnerfüllung im Sinne, man hat Aufträge, da verdient man richtig gut Geld. Und dann gibt es Aufträge, die will man machen, weil die Sinn stiften. Und das ist die unglaubliche Bereicherung, die auch vergessen lässt, wenn man halt mal am Sonntagmorgen hinsitzt und noch E-Mails beantwortet. Das finde ich das Schöne.
Okay, das lasse ich jetzt mal als Schlusswort stehen. Ich habe die 10 Minuten, die der Martin dazu geschenkt hat, gleich mit verbraucht. Sag euch und Ihnen ganz herzlichen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, auf das Podium zu kommen und so persönlich und auch so ausführlich Stellung zu nehmen. Und ich finde, ihr habt einen Applaus verdient. Ja, vielen Dank. So, ich glaube, dass wir jetzt sehen, was gezeichnet wurde. Machst du das, Martin? Ja.